Der Titel dieser Predigt ist eingebildet Wiedergeboren mit einem Fragezeichen. Wir singen ja gerne das Lied mit dem Titel Näher noch näher, fest an dein Herz und drücken damit aus, unsere Herzen sollen so nahe wie möglich bei Christus sein. In allen Belangen möchten wir hin zu ihm, wollen ja ihn erkennen und uns erfreuen an ihm. Jetzt ist nicht verwunderlich, dass alle Religionen dieser Welt permanent darauf aus sind, Christus abzuschaffen, ihn zu verleugnen, seinen Namen klein zu machen, wenn möglich sogar zu eliminieren, jedenfalls ihn in allen Punkten zu verachten. Das liegt in der Natur des Weltsystems mit seinen Vernunftschlüssen und Theorien und seiner Mystik samt aller nicht von oben stammenden Geistlichkeit. Und dazu zählt ja auch die christliche Religion, die wohl den Namen Christi nicht auslöscht, aber absichtlich nur ein Scheinbild von Jesus gebraucht und so auf ihre Opfer lauert, hinter dem Namen ihres Vereines, ihrer Kirche wie hinter einer Maske. Und deren Bestreben war es seit jeher, die Wahrheit Gottes zu verfälschen und zu verderben. Auf der anderen Seite gibt es, allein schon deshalb, keine schönere Aufgabe, als auf Christus allein hinweisen zu dürfen. Und es gibt nichts Heilsameres, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts, was der Vater lieber an uns bemerkt und es gibt auch nichts, was der Heilige Geist mehr unterstützt, als die Verkündigung der Herrlichkeit Jesu Christi. Wer aber dieses Ziel verfehlt, der läuft Gefahr, immer tiefer in die Irre geleitet zu werden und sich selber von der Wahrheit immer weiter zu entfernen. Dass sich Gott nicht spotten lässt, gilt ja für alle jene, die sich ihm anders nahen als im Geist und in der Wahrheit. Und das einzige Weg dazu ist uns allen der Sohn Gottes gegeben. Die Folgen jedes anderen Tuns, die sind bis heute sehr bald zu bemerken, denn der eifersüchtige Gott wacht akribisch über der Ehre seines Sohnes. Und es heißt, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Und dazu gehört, dass viele Menschen, die wir recht schnell und leichthin als Gläubige anerkennen, leider oft solche sind, die die Frucht an die Stelle der Wurzel rücken. Diese so feine, nahezu unmerkliche Verführung wollen wir uns jetzt näher anschauen. Neulich erzählte mir eine ältere Glaubensschwester, dass die Ältesten ihrer Gemeinde der festen Meinung sind, wir haben die alte Natur nicht mehr in uns gibt es nur mehr die neue Natur. Und dieselbe Gemeindeleitung legt dieser Schwester auch zur Last, dass sie den Brüdern, deren Wiedergeburt abgesprochen habe, mit der Feststellung, dass die Christen das ewige Leben und alles andere Gute von Gott her nur in Christus haben, wie die Bibel ja sagt. Und damit sind wir beim Thema angelangt. Es geht um die Wiedergeburt, respektive wie sie in gläubigen Kreisen verkündigt und verstanden wird und was mitunter für eine Zielverfehlung daraus erfolgt. Billy Graham, den viele für den führenden Weltevangelisten vergangener Jahrzehnte ansehen, hat vor mehr als 50 Jahren seinen Zuhörern zugerufen, die großartigste Botschaft im Universum ist die, dass wir wiedergeboren werden können. Für viele Gläubige ist auch eine bezeugte Wiedergeburt untereinander zum Ausweis untereinander geworden. Man fragt andere, ob sie denn wiedergeboren seien und achtet sie dann sofort für Brüder. Vor allem aber ist die Wiedergeburt im Lauf der Zeit zu einer christlichen Irrlehre geworden, wenn sie zu einer frohen Botschaft wurde, als Ersatz für das Evangelium von Christus und seinem Tun für uns. Und damit wurde die tiefste Wahrheit von Gottes Heilsplan korrumpiert. Denn die falsche Lehre von der Wiedergeburt beschäftigt sich mit dem, was im Menschen drinnen ist und nicht mit dem, was in Christus und durch ihn geschehen ist, was wir in ihm von Gott erhalten haben. So geschieht antichristliche Verführung. Und in der Folge stimmt dann die Blickrichtung nicht mehr. Die Ausrichtung unseres gesamten Glaubenslebens bis hin zu den bekannten geistlichen Verirrungen und Schwärmereien, in die Gott uns dann abgleiten lässt, wenn wir von seinem Sohn abirren. An zwei Stellen steht im ersten Petrusbrief, was Gott getan hat in und durch Christus an uns. Im Kapitel 1, im Vers 3 steht, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren, dort steht in der King James Übersetzung vom Grundtext her, hervorgebracht oder gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und 20 Verse weiter, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wer das lebendige Wort Gottes ist, wissen wir. Aber das falsche Evangelium von der Wiedergeburt, das etwas Gutes in uns an die Stelle des Besten in Christus setzt, das vermittelt den Eindruck, dass die Neugeburt sich vorwiegend auf das bezieht, was im Gläubigen drinnen geschehen ist. Es knappt daneben, nicht wahr? Aber eben doch eine folgenschwere und böse Verirrung. Das größte Übel ist ja nie die Verleugnung der Wahrheit, sondern die verderbte Wahrheit. Und so wird die Wirkung des Evangeliums, nämlich nun als das Evangelium selber vorgestellt. Und diese Verfälschung findet in gläubigen Kreisen großen Gefallen und bereitwillige Annahme, weil sie ja so wohltuend selbstbezogen ist. Das ist so aber nicht nur ein Angriff auf das empfindsame Gewissen jedes Christen, sondern in erster Linie ein diabolischer Versuch, Christus im Evangelium seiner Herrlichkeit zu berauben, denn das stellt das Werk des Geistes im Gläubigen höher dar als das, was Christus durch sein Leben und Sterben und Auferstehen für uns getan hat. Es hat ja zu allen Zeiten das Wesen des antichristlichen Geistes charakterisiert, dass er das Gute an die Stelle des Besten gerückt hat, seit dem Paradies, um unseren Blick auf das Wesentliche, auf Christus, zu vernebeln. Die Neugeburt bzw. Wiedergeburt, wie sie genannt wird, ist eine Frucht, eine gute Frucht, aber sie ist nicht die Wurzel, denn die Wurzel ist Christus ganz allein. Und wenn wir dem Grundsatz treu bleiben, der da heißt, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, also nicht über die Schrift hinaus, dann müssen wir die Botschaft der Schrift auch auf alle unsere Traditionen und ebenso auf den Dienst gutmeinender Menschen anwenden. Das Wiedergeborensein galt vor etlichen Jahrzehnten in keiner Weise als das Evangelium. Und schon gar nicht als etwas, das den Gläubigen rechtfertigt und ihm das ewige Leben vermittelt. Auch die Reformatoren zum Beispiel kannten es so absolut nicht. Heute aber stehen Evangelium und Wiedergeburt in den Köpfen der Evangelikalen auf einer Stufe. Der Gründer der Fackelträger-Missionsgesellschaft meinte dazu schon 1964, das Wunder der Neugeburt bleibt das Kernstück des Evangeliums. Und er sagt weiter, die Versöhnung des Sünders ist ja nur der Anfang der Geschichte. Man hört aus diesen beiden Zitaten heraus, wie Christus auch in den 60er Jahren beiseite gesetzt und der Mensch ins Zentrum gerückt wurde. Und damit ist bereits deutlich ausgedrückt, worum es uns heute geht. Und es sollen dabei keine Missverständnisse aufkommen. Die Aussage Jesu ist klar. Wie er sagt in Johannes 3,3 zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn wir aber hergehen und die Wiedergeburt als die große Erlösungstat Gottes betrachten, dann legen wir den Nachdruck auf das Werk im Innern des Menschen statt auf das Werk Gottes außerhalb und für den Menschen. Und das würde anders ausgedrückt bedeuten, wir erheben das Subjektive in den Status des Objektiven. Der Glaube eines wahren Gotteskindes, der wird ja immer nur wegweisen vom glaubenden Subjekt, also von sich selbst, hin auf das Objekt des Glaubens, auf Christus. Stellen wir nämlich unsere neue Geburt in den Mittelpunkt, dann wird das, was in uns geschieht, auf dieselbe Ebene erhoben wie das, was er für uns tut. Na, was ist daran schlecht, mag man jetzt leicht hindenken. Na, schau dir das Endziel davon an. Überlegen wir, was ist das Hauptwerk des neumachenden Geistes in uns? Christus zu verherrlichen, wie er selber in Johannes 16 betont. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das Hauptwerk des neumachenden Geistes, auch in uns, ist also Christus zu verherrlichen. Nicht uns hoch zu achten, nicht die neue Geburt in uns, auch wenn viele sie auf dieselbe Höhe oder gar höher stellen als das, was Christus für uns getan hat. Wie wir gleich sehen werden, fällt in keinem Bibelvers, der sich mit der Neugeburt befasst, der Hinweis auf Christus. Zum ersten einmal in puncto neue Schöpfung. Da steht im 2. Korinther Kapitel 5, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Weiters in puncto neuer Mensch. Da steht Epheser 2,15, indem er, nämlich Jesus, in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat und die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und so weiter. Und schließlich in Punkte lebendig gemacht, da steht in Galater 3,26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Und Kolosser 2,13 sagt, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm, das heißt mit dem Christus, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und Jakobus 1,18 sagt dazu, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Und Hesekiel 36, da steht, und ich will, nämlich ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gottes Wort betont somit nie die neue Geburt im einzelnen Individuum extra. Ich kann es also nicht darauf pochen und behaupten, ich bin ja wiedergeboren, mit all den menschlichen Schlussfolgerungen, die daraus im Lauf der letzten Jahrzehnte entwickelt wurden, sondern die Erneuerung bezieht sich im Wort Gottes immer auf alle in Christus herausgerufenen, und zwar auf die gesamte Ekklesia. Darauf bezieht sich ja auch Gottes Wort an seine Jünger am Ende des Matthäusevangeliums, als da steht, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Es gibt sie selbstverständlich, die Erneuerung des Gläubigen. Jawohl, es muss ja so sein, weil Christus sagt, ihr müsst von Neuem geboren sein. Aber der Gläubige ist nicht das Wichtigste der Neugeburt. Nur wird es leider heutzutage oft so unter Christen gehandhabt. Unsere Erneuerung in Christus und nicht im Gläubigen, das ist der Brennpunkt. Das ist die grundlegende Hauptsache. Das ist die Sicht des Neuen Testaments. Dazu noch vier weitere einschlägige Bibelstellen, um das zu beweisen. Da steht in Galater 6,15, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Kolosser 3,9, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und durch Epheser 2,5, er hat auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Es gibt so eine ganz bestimmte Begegnung im Wort Gottes, und der wollen wir uns jetzt zuwenden, besonders aufmerksam, der Begegnung Jesu mit Nikodemus. Es steht im Kapitel 3,3 im Johannesevangelium: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und damit sagt Jesus, dass die alte Ordnung, wie sie Nikodemus, der Lehrer der Rabbis Israels, vertritt, einer völligen Verwandlung bedarf, um das Himmelreich erkennen zu können. Und Nikodemus folgert daraus, dass Jesus meint, der Mensch müsse sich selber verwandeln. Da sagt er zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortet ihm darauf, dass das nicht eine Sache eigener Anstrengung sein kann, sondern dass die Voraussetzung dazu ein lebendig machender Geist ist. Wie dann auch der Lehrbrief an die Korinther über Christus bestätigt: Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Und deshalb fällt seine Antwort an Nikodemus bekanntermaßen so aus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Daraus ergibt sich für Nikodemus nun eine neue Frage, nämlich nach dem Wie. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus sagt ihm, dass seine alte Natur nicht in der Lage ist, sich zu ändern. Ihr aber, sagt Jesus, ihr nehmt nicht an, was man euch sagt. Und zwar in Kapitel 3, Vers 10: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Jesus erklärt ihm nun definitiv, wann und wie und durch wen die entscheidende Verwandlung stattfindet. Er sagt: Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Verwandlung kommt also nicht dadurch zustande, dass der Mensch höher und höher steigt, wie es die althergebrachte Religion in babylonischer Arroganz durch moralisch-mythische Entwicklungsmethoden lehrt, sondern allein dadurch, dass der Sohn des Menschen vom Himmel herabkommt, um die Veränderung, um die neue Geburt im Menschen zu bewerkstelligen. Und wir können aus diesem Dialog im Wort Gottes unmissverständlich erkennen, dass Jesus unseren Blick niemals auf das Innere des Nikodemus richtet, sondern ausschließlich auf das Evangelium vom Sohn Gottes und auf das, was er tut. Wie in Johannes 3,16 steht: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es geht um das Herabkommen des Christus und um sein Erhöhtwerden. Dadurch wird der Mensch verändert, erneuert in und durch Christus, Tag für Tag. Und somit findet die Erneuerung im Gläubigen und auch später in der Welt tatsächlich nur als Erneuerung in Christus statt. Die Gehilfin, die muss ja aus dem Manne genommen sein, durch Tod und Auferstehung in ihm, nicht durch eigene Entwicklung, durch eigene Anstrengung, Religion oder Moral. Ist Christus nicht in uns und sind wir nicht in Christus, dann ist ja da absolut nichts Gutes. Auch Paulus darf in Epheser 2,5 schreiben, dass Gott uns lebendig macht, nur in Christus. Gott hat auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, und da steht in der King James dazu, zusammen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und der Heilige Geist betont daraufhin gleich im nächsten Schriftwort: Gott hat uns mit Christus auferweckt und mit Christus versetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Die Blickrichtung ist für uns also das Evangelium von Christus, die frohe Botschaft von Christus, nicht aber ich, der Gläubige, und meine Wiedergeburt. Wir verstehen, das ist sehr wichtig, denn es hat weitreichende, ja ewige Folgen. Im Titusbrief, im 3. Kapitel, wird uns dann das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung durch den Heiligen Geist geistlich erklärt, und es wird dabei ausdrücklich betont, dass dies nur geschieht durch Jesus Christus, unseren Heiland. Da hören wir genau hin. Da steht, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Soweit der Text aus Titus 3,3. Paulus spricht hier von der Rechtfertigung nur durch die Gnade. Und wieder betont der Heilige Geist in diesen Worten durch seine, nämlich Jesu Gnade, durch die Gnade des Christus. Obwohl also hier die subjektive Erneuerung im Herzen des Gläubigen beschrieben wird, die Rede ist vom früheren Unverstand, vom Ungehorsam, von den Lüsten, von Bosheit, Neid und Hass, obwohl das so ist, steht im Mittelpunkt doch nur die Tat Gottes im Evangelium vom Sohn. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Es ist so wichtig, überall ihn zu finden und nicht zu überlesen, was über ihn geschrieben steht, Jesus. Und von uns wegzuschauen, hin auf ihn. Viele gläubige Christen kennen die Bibel dann nicht ausreichend in ihrem Zusammenhang. Sie lesen nicht den gesamten Text mit der für uns so wichtigen Absicht, nämlich, ich möchte ja ihn erkennen, wie es in Philipper 3 steht. Das aber wäre die Lösung für viele ihrer Unsicherheiten und nahezu alle Rätsel, die sie dann zu finden meinen im Wort Gottes. Und das wäre der heilsame Schutz gegen schwere Verirrungen, wie sie beim Thema Wiedergeburt gelehrt werden in vielen Kreisen. Einmal errettet, immer errettet, ist davon ein Beispiel, ist ein Produkt dieser Verirrung, weil dieses Wort ja ganz klar auf den Menschen zielt, würde an seiner Stelle das Wort vom Herrn allein verkündigt und im Glauben hochgehalten, so wie es heißt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, ja, dann wäre der Glaube an Christus aktiv und nicht an mein unverlierbares Gerettetsein. Dann würde das empfindsame Gewissen nicht falsch belastet und dann wäre die Heilsgewissheit nicht auf den Menschen, sondern auf Gott gegründet. Meine Annahme bei Gott, von der Sicht her zu definieren, dass ich ja wiedergeboren bin, ist der falsche Ansatz. Angenommen bin ich ja nur im Sohn, nur um seinetwillen. Und einem Menschen als Bruder zu begegnen, nur weil ich ihn für einen Wiedergeborenen halte, das ist zu wenig. Da ist der Tod im Topf bei solch einer menschlich-religiösen Basis. Wenn Christi Verdienst nicht der alleinige Grund ist in unserer Gemeinschaft, dann können Verirrungen nicht ausbleiben. Das ganze Miteinander steht ja dann auf einer falschen Basis. Wir haben, und es wird selten verkündigt, einen eifersüchtigen Gott, der sich nicht spotten lässt und der seine Ehre keinem Menschen überlässt, auch nicht mir selbst, in meinem Geist, in meinem Inneren. Und die heilsame geistliche Dynamik, die von Gottes Wort hinsichtlich der neuen Geburt wirksam ist, die geht sofort verloren, durch falsche Sichtweise, wenn nämlich der Mensch in sich selber sucht, was nur in Christus für uns alle vorhanden ist. Denn die gottgewirkte Erneuerung und alle damit verbundenen Aspekte des Werkes Gottes im Neuen Testament, die können nur im Zusammenhang mit dem geoffenbarten Heilsplan Gottes in der ganzen Bibel verstanden werden. Das A und das O ist sein geliebter Sohn. Das ist immer und überall die einzig heilsame Sicht. Und wenn wir so vorgehen, bleibt uns eine selbstbezogene Verfehlung erspart. Mitsamt einer Lehre von der individualistischen Erneuerung des Menschen samt allen ich-orientierten Folgen und Schwärmereien. Denn die Neuschöpfung in Christus, die ist keine Privatsache. Und dazu kommt ja noch, ein nicht zu übersehender Aspekt ist, dass im Alten Testament die Erneuerung für die gesamte Schöpfung verheißen ist. Besonders einprägsam bei den Propheten Jesaja und Hesekiel. Dazu auch ein paar Beispiele. In Jesaja steht im Kapitel 32, so lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Dann wird die Wüste zum Fruchtgarten und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Kapitel 61, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir. Diese Sicht auf Jesus, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Und in Hesekiel 37 im Vers 14 steht, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Die Auslegungen zur gottgegebenen Erneuerung erfahren aber leider seit geraumer Zeit oft einen ausgesprochen individualistisch einschränkenden Charakter. Sie werden meistens betont auf das einzelne menschliche Individuum bezogen gelehrt. Zum Beispiel auf den Bruder in den eigenen Reihen, den man damit wohlgesinnt und bei der Stange halten möchte. Und ja, wie gerne spricht einer von der erfahrenen Wiedergeburt, während sein Verhalten in der Ehe und Familie ihn sichtlich Lügen straft. Und so eine evangelikale Nabelschau, die trägt deshalb keineswegs dazu bei, einen Nicht-Wiedergeborenen ein gesundes Christentum schmackhaft zu machen, nicht wahr? Denn solch ein stolzes Wesen distanziert sich ja mehr und mehr von denen, die draußen sind und sieht herab auf Menschen, für die Christus genauso gestorben ist wie für uns, die wir aber nicht gewinnen werden mit unserem ungebrochenen Hochmut in unserer dann wohl nur eingebildeten Wiedergeburt. Die Herrlichkeit Christi und sein Werk der Erlösung für alle, die es annehmen wollen, wird so erstickt in der egozentrischen Erhabenheit individueller Auslegung. Und dass es sich dabei um Sünde handelt, ist uns allen wohl ganz klar. Denn Gottes Ziel ist, und es steht in Epheser 4, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife und zum Maß der vollen Größe des Christus, nicht unseres Maßes. Es geht Gott um den Christus, um das Haupt und um die Glieder, als den neuen Menschen. Ja, natürlich gibt es sie deshalb, die neue Geburt in Christus. Aber das Heilsame und Wichtige dabei ist nicht unsere persönliche Wiedergeburt, sondern das, was Gott tut in den Herzen all der Seinen und damit er damit zum Ziel kommt. Jesus von Nazareth ist die Erfüllung der umfassenden Erneuerung Gottes. Er allein ist die Erfüllung der Hoffnung des Alten Testaments, wie die Apostelgeschichte an mehr als 7 Stellen betont, beispielsweise in Kapitel 10. Das Wort steht da, dass er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ, durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Ihr kennt es. Das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Soweit zum Alten Testament und so ist es auch das Hauptanliegen des Neuen Testaments. Jesus von Nazareth ist die Erfüllung der umfassenden Erneuerung Gottes. Und von daher trifft das Neue Testament die verbriefte Aussage, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es ist daher gut und wichtiger denn je, Christus alleine zu betonen in unserer Zeit, wo auf ein Christentum ohne Christus hingearbeitet wird, von nahezu allen Seiten. Denn die Mitte der Erneuerung und der Neuschöpfung Gottes ist und bleibt das Evangelium von Christus. Und Gott hat in Jesus von Nazareth bereits eine Neuschöpfung hervorgebracht und begonnen, wie geplant, so auch ausgeführt. Und Ehre, Dank und Lob sei dem Lamm Gottes dafür. Alles, was wir, wenn wir dabei sein wollen, von Gott erhalten, haben wir in Christus. In ihm aber haben wir alles. Und in ihm sind wir bereits Teil des Neuen, das Gott schafft. Wir haben den Satz schon gehört, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und Epheser 2,10, der bekannte Satz, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und im Vers 15, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Aber wo finden wir diese Vorrangigkeit von Jesus in der heutigen Verkündigung? Die für uns von Gott zugerechnete Gerechtigkeit in Christus, die wurde im Lauf der Zeit dem Begriff Wiedergeburt zugeschrieben. Das ist angewandtes Antichristentum. Darauf folgt dann zwangsläufig der falsche Vernunftschluss, dass wir durch die Wiedergeburt als einzelne Subjekte erneuert werden, nicht aber alle objektiv durch und in Christus. Das ist eine große Verirrung. Damit herrscht nämlich heute landläufig die Anschauung vor, dass der einzelne religiöse Mensch das Maß der Dinge sei im Christentum. Um es mit Kierkegaard auszudrücken, o fürchterliche Tiefe der Verwirrung, o fürchterliche durch Beharrung verhärtete Irreführung. Denn die Christenheit denkt diesbezüglich weithin in völlig falschen Kategorien. Stellen wir uns ein paar gezielte Fragen und versuchen wir für uns selber eine Antwort zu geben, um unsere Sicht der Dinge zu prüfen, wie weit sie biblisch stichhaltig ist. Gibt Gott seinen Heiligen Geist einem Menschen, der noch nicht gerechtfertigt ist? Oder umgekehrt, rechtfertigt uns Gott, bevor er seinen Heiligen Geist in uns gibt? Oder welcher Art ist die Veränderung, die die Wiedergeburt mit sich bringt? Handelt es sich um eine physische oder um eine psychische Verwandlung des Menschen? Oder fragen wir anders, nach der Beziehung von Glaube und Wiedergeburt. Glauben wir Menschen zuerst und werden dann wiedergeboren? Oder werden wir zuerst wiedergeboren, damit wir glauben können? Wie ist es? Aber wir sehen bei diesen Fragen, unsere Gedanken bezüglich der Wiedergeburt bewegen sich dabei auf der Ebene einer psychologischen Untersuchung, nicht wahr? Und das ist sehr traurig und vor allem falsch. Weil wo bleibt da der Blick auf Christus allein? Ist denn unsere Errettung losgelöst von Christus? Ist die Wiedergeburt losgelöst von Christus, wie jene Ältesten sagen? Wir haben nur mehr die neue Natur, und wer sagt, wir haben alles nur in Christus, der spricht uns die Wiedergeburt böse ab. Stellen wir neben Johannes 3, also die Begegnung mit Nikodemus von Jesus, noch die beiden Stellen Matthäus 1, 18 und Lukas 1, 26 und folgende hinzu. Dabei handelt es sich jeweils um die Ankündigung der Geburt Jesu. In Matthäus 1, 18 beginnt es so: Die Geburt Jesu aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und sie ergab ihm den Namen Jesus. Lukas 1, 26 sagt dazu, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Wenn wir jetzt, was unser heutiges Thema betrifft, die Sache betrachten, die Gesichtspunkte, die die Wiedergeburt betreffen, in all diesen Textstellen, dann kommt Folgendes zum Vorschein. Unbestreitbar ist allemal die Herrschaft Gottes, was die Wiedergeburt betrifft. Dann sowohl Nikodemus als auch Maria stellen die Frage, wie kann das geschehen? Und dann sowohl Jesus als auch Gabriel weisen auf das souveräne Wirken des Heiligen Geistes hin. Und Marias Lobgesang anerkennt dann auch Gottes gewaltiges Wunder der Neuschöpfung in Christus, als sie da spricht, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Betrachten wir ganz gezielt dabei das Wort er, so wie Maria es sagt. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und eines noch, weder Gabriel noch Jesus beschreiben, was bei Gottes Tun an uns physiologisch vor sich geht. Gabriel erklärt Maria auch nicht, wie sie schwanger werden wird. Er sagt nur ganz einfach und sehr taktvoll, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und hier haben wir den Bezug zur Wiedergeburt. Wie auch im Wort Jesu an Nikodemus, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus deinem Geist geboren ist. Jesus verweist ihn dabei auf das Unbeschreibliche, auf das geheimnisvolle Wirken des Geistes. Der Wind bläst, wo er will, aber du weißt nicht. Und so ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Eigenartig, wie unsere Christenheit aber die von Gott, von neuem Geborenen in stupider Gleichmacherei einkategorisiert, nicht wahr? Als sei der Mensch das Maß der Wiedergeburt. Gott sagt uns aber, du weißt nicht. Nirgends in der Schrift stehen zu diesem Thema physiologische oder psychologische Vorgänge im Vordergrund, sondern immer nur das machtvolle Wirken Gottes. Viele geistliche Brüder und Schwestern sind aber so voreingenommen für ihr Inneres und für ihr Innerliches, dass sie meinen, zu erkennen oder schauen sie in sich hinein statt auf Christus, erwarten von und in sich Gutes, erwarten Neues, erwarten Verbessertes. Na, wie gefährlich. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, das ist die übliche Irrlehre von unten und die Folgen sind vorprogrammiert, wenn wir nicht davon ablassen. Wir sollen ja von dem allen absehen und uns ausschließlich mit dem Wirken Gottes befassen, das völlig unabhängig von uns gläubigen oder ungläubigen Menschen durch Christus geschehen ist und weiter geschieht. Den inneren Aspekt im Menschen über den äußeren, der von Christus kommt, zu stellen, das macht uns ja doch nur Kopfweh und führt zu vielen theologischen und philosophischen Schwierigkeiten. Bleiben wir bei der gesunden Kost der Lehre unseres Herrn, wie Paulus uns ermahnt in 1. Timotheus, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, wie Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Der Allernächste, von dem wir uns in erster Linie fernhalten sollen, ist unser alter Mensch mit seinen Vernünfteleien. Es ist unser eigenes egozentrisches Herz, das immer alles auf sich selbst konzentriert und das auch Gottes Wort verfälscht dabei. Das Fleisch streitet immer gegen den Geist und das Fleisch verfehlt auch immer das Ziel Gottes. Darum haltet euch fern davon, sagt uns der Römerbrief auf seine Weise. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt. In Christus Jesus, unserem Herrn. Und der Engel Gabriel, der vor Gott steht, wie er selber betont, spricht zu Maria alles andere als eine verinnerlichende Sprache, wenn er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und Marias Lobgesang ist dementsprechend auch auf die historische Sicht des Wirkens Gottes gerichtet. Er, nur er im Heils- und Weltgeschehen. Und deshalb liegt der Schwerpunkt der Worte Jesu in Johannes 3, nicht auf dem, was in Nikodemus vorgeht, sondern auf dem Erhöhtwerden des Menschensohns. Aber die Lehre, die in den Köpfen der Christenheit in Bezug auf die Wiedergeburt vorherrscht, die Lehre von der eingeflößten Gnade, die Lehre vom wichtigen Menschen, die steht im krassen Gegensatz zu dem Christus allein des Evangeliums Gottes. Unser Blick muss auf das Evangelium vom Sohn gerichtet bleiben, denn nur in seinem Lichte sehen wir das Licht. Wir müssen Jesus suchen und finden in der Schrift mit allem seinem gnädigen Tun. In ihm ist das Heil, niemals aber in uns. Es ist wie bei all den anderen Gaben, die er gibt. Ich kann sie nicht nehmen und damit weggehen und sie privat verwenden. Er gibt nicht, wie die Welt gibt. Die Kinder der Welt nehmen wohl Gaben und gehen damit weg, ins eigene. Bei Christus aber geht das nicht. Christi Gaben bleiben in Ewigkeit fest verwurzelt in ihm, so auch die Wiedergeburt. Und wenn wir nicht alles verlieren wollen, das wir in ihm geschenkt bekommen haben, dann müssen wir seinem Wort Folge leisten. Bleibt in mir. Seine Gaben bleiben untrennbar mit seiner Person verbunden, so auch die neue Geburt. Und wir müssen in allem gelernt haben, mit Maria zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Und deshalb muss auch unsere Sicht, unser Reden von der Wiedergeburt ausschließlich auf die erneuernde und neuschaffende Tätigkeit Gottes in Jesus Christus gerichtet bleiben. Denn nur das objektive Evangelium vom Sohn schafft neue Menschen. Das subjektive des Menschen ist hier und überall zu nichts Nütze. In dieser Sicht, in der Erneuerungstätigkeit Gottes in Christus, muss dann auch die Erneuerung aller von Gott herausgerufenen, sprich des ganzen Leibes Christi, von uns gelehrt werden und schließlich die Erneuerung der ganzen Schöpfung. Meine und deine Wiedergeburt in Christus im biblischen Sinn ist das Hineingenommensein in den großen Plan und das große Ziel Gottes in Christus. Und wenn wir dann sprechen dürfen von erfahrenen Veränderungen in unserem Herzen, dann immer nur im Zusammenhang mit dem objektiven erneuernden Handeln Gottes in Jesus Christus. Das Hauptwerk des erneuernden Geistes in uns ist der Glaube an und in Christus Jesus und nicht an den Menschen und was in ihm ist, wer immer das auch sei. Und nichts anderes zeigt das Wiedergeborensein eines Menschen klarer, als führt dahin unser Vertrauen in das Werk Christi. Eines noch, die evangelikale Welt sieht die Wiedergeburt an als das Geschehen eines Augenblicks. Das ist, da ist insofern etwas dran, als wir ja eine bestimmte Erfahrung eines wirklichen Anfangs unseres Glaubenslebens machen. Die Schrift aber betont deutlich den fortlaufenden Charakter der Wiedergeburt. Sie spricht davon, dass wir uns nicht entmutigen lassen sollen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Von wem? Jesus spricht auch mit Bestimmtheit in Matthäus 19 zu seinen Jüngern vom endgültigen Vollzug der Erneuerung. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Wir sehen, es ist noch nicht alles abgeschlossen für dich und mich und den gesamten Leib Christi. Die Welt bewegt sich seit jeher auf die Vollendung der Pläne Gottes zu und sie tut es weiter. Und deshalb ist die rechte Sicht der Dinge, was die neue Schöpfung betrifft, gerade in unserem Zeitalter der wirtschaftlichen und ökologischen Zersetzung und des allgemeinen Niedergangs, ein enorm wichtiger Akzent. Zum Schluss das Wort aus Offenbarung 21,5, das über dem Ganzen steht, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Amen. Amen.